Kinder, wer von euch war schon mal in Kanada? Blöde Frage, hä? Ich war schon mal in Kanada. Ja. Aber mein Papa war auch schon mal in Kanada, weil der dort eine Verwandte hat, eine weite Verwandte. Und da haben sie entschieden, mal nach Kanada zu fahren. In Kanada gibt es auch Städte, aber es gibt auch ganz einsame Plätze. Und da erzählte mir mein Papa, da waren sie dort zum Essen und dann sagte dann der Gastgeber, oh, heute Mittag gehen wir mal zum Kaffee trinken zum Nachbarn. Was macht ihr, wenn ihr zum Nachbarn geht? Aus dem Haus raus, nach links, nach rechts, 2 Meter, Klingel, reingehen, ungefähr, ne? Weil man auch 10 Meter oder 20 Meter. Und mein Vater erzählte mir, sie mussten dann eine Dreiviertelstunde mit dem Auto fahren zum Nachbarn. Weil diese Menschen dort ganz, ganz abgelegen wohnen, ganz weit und ganz alleine. Da gibt es dann extrem viele Felder, Weizenfelder, andere, also Agrarfelder. Und ich möchte euch erzählen von Pete. Pete lebte mit seinen Eltern auf einem Bauernhof, auch in Kanada. Und die Steppen von Kanada nennt man die Prärie. Das sind ganz große, große, offene Stellen, da kann man bis zum Horizont gucken und man sieht nichts. Ja, keine Häuser. Pete war ein Einzelkind. Hatte keine Schwester, keine Brüder und keine Freunde. Die waren alle weit weg. Damals gab es keine Handys, kein Internet. Und ganz oft kam Pete zu seiner Mama und sagte, Mama, mir ist langweilig. Mama, was kann ich tun? Mama. Und Mama überlegte ganz oft, was kann ich Pete geben, damit er glücklich ist? Und eines Tages kam Pete nach Hause und da stand vor der Tür von seinem Zimmer ein kleines Päckle. Und er machte es auf und im Päckle saß ein kleines Küken. Und der Pete war unheimlich begeistert. Das wollte er schon immer. Ein kleines Haustier, war ein bisschen ungewöhnlich, ein Hähnchen, also ein Küken, zu bekommen als Freund. Aber Pete hat es ab heute unheimlich gerne gemocht und auch betreut. Und jedes Mal, wenn er nach Hause kam, da hat er erstmal nachgeschaut, wie geht es meinem Küken? Und das Küken wurde immer größer und größer und größer. Und eines Tages, dann merkte er, dass das Küken verändert ja seine Federn. Und aus den gelben Federn wurden immer weißere Federn. Und irgendwann war dieses Küken ein erwachsenes Huhn und hatte ganz weiße Federn. Und Pete dachte, wie kann ich meinen Freund nennen oder meine Freundin benennen? Und er nannte sie Mrs. White oder Frau Weiß. Und so genoss er jeden Tag, wenn er nach Hause kam, die Gemeinschaft mit seiner Henne. Eines Tages, da kam er nach Hause und da lag vor dem Haus ein Ei. Und er sagte Piet zu Mama, Mama, wo kommt das Ei her? Ja, sagt sie, ja, du wirst ab heute jeden Tag ein Ei bekommen. Und so war es auch. Da bekam er jeden Tag von seiner Freundin, von der Mrs. White, ein Ei geschenkt. Da konnte er jeden Tag ein frisches Ei zum Frühstück genießen. Es vergingen ein paar Wochen und plötzlich war Mrs. White verschwunden. Und er rief, Mrs. White, Mrs. White, keine Mrs. White. Und er guckte nach, keine Mrs. White. Und er ging zur Mama, ein bisschen traurig, sagte, Mama, Mama, was ist passiert mit meiner Mrs. White? Und die Mama sagte, oh, du musst jetzt viel, viel Geduld haben. Du musst jetzt ganze 20, 21 Tage warten, denn Mrs. White, der hat sich versteckt. Und der hat was vor. Und nach 21 Tagen, da wirst du erleben, dass er eine Überraschung für dich bereit hat. Und der Pete dachte, was kann das für eine Überraschung sein? Was kann das sein? Und die Tage, die vergingen überhaupt nicht. Habt ihr schon mal sowas gemacht? Wenn ihr auf etwas warten müsst. Und die Zeit, die ist schon grau und auf lange. Ne? Und du wartest und wartest und die Uhr geht überhaupt nicht voran. Aber irgendwann waren die 21 Tage vorbei und Pete war schon ganz aufgeregt. Was könnte das für eine Überraschung sein? Und als er an diesem Tage von der Schule nach Hause kam, da sah er schon von Weitem, da kam die Mrs. White auf ihn zu. Aber sie war nicht alleine, sie hatte ganz viele kleine Küken. Sie war nämlich 21 Tage, so lange brauchen Hühner, um ihre Eier zu brüten. Und nach 21 Tagen waren aus jedem Ei ein schönes, tolles Küken geschlüpft. Und ab heute hatte Pete nicht nur eine Mrs. White, sondern er hatte eine Mrs. White und ganz viele Mrs. Whitelings. Ja, und das freute ihn so sehr. Und er konnte seine ganze, wie sagt man, Herde von Hühnern betreuen. Nee, sagt man nicht Herde, egal. Auf alle Fälle vergingen ein paar Tage und Pete freute sich jedes Mal. Nach einigen Tagen kam er nach Hause von der Schule und da sah er schon von Weitem hier eine dunkle Wolke. Und er dachte, was ist das? Das kam so von unten hoch und das wurde immer schwerer und immer dunkler. Und je näher er zum Haus kam, umso schwerer war diese Wolke. Und er merkte, es ist Rauch. Die Prärie, die brannte. Das passiert ganz oft im Sommer. Wenn das zu heiß wird und die Sonne brennt auf diese Steppen, dann können die sich von selber anzünden. Und er kam nach Hause und der Papa rief ihm schon vorbei und sagt, Pete, du musst ganz schnell reinkommen. Wir müssen arbeiten. Unsere Prärie brennt. Wir müssen gucken, dass wir einen Graben um das Haus graben, damit das Feuer nicht ans Haus kommt. Und Pete nahm sich eine Schaufel, eine Hake und der fängt an zu arbeiten und so einen Streifen zu graben um das Haus herum, die ganze Anwesen herum, damit das Feuer stoppen konnte vor dem Haus. Am Abend später hatten sie endlich mal das Feuer unter Kontrolle. Und der Peter war ganz schmutzig und ganz verschwitzt und ganz müde und andere waren auch müde und sie waren dankbar, dass sie am Leben geblieben waren. Also aßen sie noch schnell was und dann gingen sie ins Bett. Mitten der Nacht entdeckte Pete, wo ist meine Mrs. White? Da habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist mit ihr passiert? Und er hat die ganze Nacht überlegt, wo könnte meine Mrs. White sein? Was ist mit ihr passiert? Und als er am frühen Morgen aufstand, da ging er sofort raus und sagte, Mrs. White, Mrs. White, keine Mrs. White. Mrs. White, Mrs. White, keine Mrs. White. Und er sah die verbrannten Felder und die ganzen Wiesen waren alle weg und so. Das war ein trauriges, trauriges Bild und er lief so über diese Asche auf dem Feld und da sah er so einen kleinen Hügelchen, so einen kleinen Puckel. Ne? Und er kam näher an diesen Puckel und er guckte das so an, dachte, was ist das bloß, das kenne ich doch gar nicht. Und er stieß so mit dem Fuß gegen diesen Puckel und dann merkte er, das ist ja meine Mrs. White. Aber sie war nicht mehr weiß, sie war ganz schwarz. Und vor allem, sie war verbrannt, sie war tot. Und der Peter war so, so traurig. Der hat geheult und geweint und sagte, wie konnte das passieren? Meine geliebte Mrs. White ist einfach tot. Und dann bückte er sich so nach unten, er nahm die Mrs. White oder das, was von ihr übrig geblieben war, er hob es hoch. Und da sah er plötzlich, wie aus der Mrs. White so gelbe Küken raussprangen. 1, 2, 3, 4 Küken sprangen daraus. Und dann nahm diese Küken auf den Arm und er brachte sie nach Hause und sagte, Mama, guck mal, was passiert ist. Guck mal, was passiert ist. Meine Mrs. White ist gestorben. Aber unter diesem Körper, verbrannten Körper von Mrs. White, waren noch 4 lebendige Küken drin. Ist das nicht toll? Und die Mama sagte, ja, das war Mrs. Whites Mutterliebe. Als sie merkte, dass das Feuer kam, da hat sie schnell ihre Küken gerufen. Und einige dieser Küken, 4 Küken, sie kamen ganz schnell zur Mama. Und die Mama hat sich hingesetzt und hat die Küken zugedeckt. Und das Feuer konnte diesen Kindern von Mrs. White überhaupt nichts antun. Aber weißt du, Pete, da gab es noch jemand, der hat genauso was gemacht. Und das war Jesus Christus. Er hat genauso wie Mrs. White mit seinem Leben uns sozusagen zugedeckt und hat gesagt, alle, die zu mir kommen, die werde ich nicht bestrafen, sondern die werden am Leben bleiben. Und Jesus hat damals gesagt, ich liebe die Menschen so sehr, dass ich alle bei mir haben möchte. Aber weißt du, einige haben gesagt, nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Und die haben Jesus nicht angeladen oder sind zu Jesus nicht gekommen. Aber andere haben gesagt, ja, ich möchte an Jesus glauben und ich möchte bei Jesus sein. Und diese Menschen, sie haben ewiges Leben bekommen. Und bei Mrs. White war es ja genauso. Sie hatte eigentlich mehr Küken. Aber nur 4 Küken sind zu Mama gekommen. Und die sind am Leben geblieben. Am Abend lag der Pete in seinem Bett und dachte, ja, das ist ja interessant. Das ist ja interessant, was die Mama gemacht hat. Und wenn Jesus uns genauso liebt oder mich genauso liebt, wie die Mama weiß, ihre Kinder geliebt hat, dann möchte ich auch zu Jesus gehören. Und dann sagt der Herr Jesus, ich möchte bei dir sein, ich möchte dein Kind sein, ich möchte zu dir gehören. Und da ging er zu Mama, sagte, Mama, kannst du mir bitte helfen? Ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Und wisst ihr, das könnt ihr auch machen. Jesus ist auch für euch gestorben. Jesus hat auch euch lieb. Und wenn er zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus, ich möchte dein Kind sein, dann sagt er, ja klar. Ich möchte dich aufnehmen, ich möchte dir Freude geben, ich möchte, dass du jetzt schon glücklich bist und eines Tages für alle Zeit bei mir bist und mit mir Gemeinschaft hast.
Dann möchte ich jetzt den Text für heute Abend vorlesen. Der Predigttext, der steht im Galaterbrief, und zwar das Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Wir ernten, was wir säen. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Wenn ihr Lehrer habt, die euch das Wort Gottes lehren, dann solltet ihr sie darin unterstützen, indem ihr sie bezahlt. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Soweit der Text.
Jo, gestern Abend, kurz vor dem Zu-Bett-Gehen, da machte ich noch mein iPad auf und habe Social Medias eingeschaltet. Facebook. Auch wenn ich nicht viel poste, ich lese gerne, was andere posten. Auch wenn ich nicht selber viel von mir preisgebe, ist manchmal interessant, was andere von sich geben. Und das ist interessanterweise was so, dass das Erste, was auf kam, war ein Post von einer Person, die von einer Person einen Post gepostet hat. Also Kopie von Kopie von Kopie von Kopie. Da ging es um eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie echt ist, aber mich hat sie sehr berührt. Eine Frau erzählt, sie war auf Besuch bei ihren Eltern. Die Mutter hat einen Kuchen gebacken. Und der war komplett misslungen. Der war nicht nur dunkel, der war schwarz. Der war verbrannt. Der war sehr verbrannt. Und so erzählt diese Tochter, wie sie da saß und ihren Papa beobachtete. Was macht Papa mit diesem Kuchen? Was würdest du machen? Zum Bäcker gehen. Ersatz holen. Auf alle Fälle saß dieser Papa am Tisch, hat sich einen Kuchen abgeschnitten und hat ihn stillschweigend und mit einem vollen Appetit gegessen. Nach ein paar Minuten kam die Frau auf ihn zu, hat ihn umarmt und hat gesagt, Schatz, es tut mir sehr leid, dass ich dir so einen Kuchen auf den Tisch stelle. Und der Papa sagte zu seiner Frau, nein, nein, Schatz, ich mag deinen Kuchen. Ich genieße deinen Kuchen. Das Essen war vorbei. Die Mutter ging irgendwo hin und die Tochter fragt ihren Papa, Papa, hast du das ehrlich gemeint? Oder hast du nur so getan, als ob? Und der Papa sagte, weißt du, Schatz, deine Mama war heute sehr müde. Sie war sehr gestresst. Das Essen dieses Kuchens hat mir nicht geschadet. Aber ein verletzendes Wort hätte deine Mutter sehr verletzt. Deswegen habe ich den Kuchen genossen, von Herzen genossen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eine echte Geschichte war, aber sie war sehr lehrreich, weil das ist nicht mein Stil, mit meiner Frau umzugehen. Sondern ich würde wahrscheinlich meiner Frau sehr klar zeigen, dass der Kuchen nichts geworden ist. Und dass er sich beim nächsten Mal bitte schön besser anstrengen möge. Denn immerhin bin ich ja ihr einzigster Mann, den sie noch hoffentlich längere Zeit behalten sollte und möchte. Ja? Und ich bin ja der Chef im Haus und so weiter und so fort. In Galater 6 kommt Paulus zum Schluss einer sehr intensiven und sehr weiten Belehrung. Geht davon aus, dass ihr diesen Brief schon durchgenommen habt und dass ihr einige Auslegungen dazu gehabt habt. Deswegen kann ich nicht und will ich nicht heute darauf zurückgehen. Im Kapitel 6, das ist typisch für Paulus, da will er seinen Zuhörern oder Lesern damals noch ein paar praktische Tipps weitergeben. Tipps, die ihnen helfen, das, was sie gelernt haben, was sie gelesen haben, oder was er ihnen in den Kapiteln davor beigebracht hat, auch umzusetzen. Es geht hier weniger um Belehrung, sondern es geht mehr um praktische Umsetzung des Gelehrten. Und das würde ich gerne heute Nachmittag auch machen. Es geht nicht um große Lehre, sondern um die Frage, wie können wir es praktisch machen? Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch Jesus kennen, Jesus folgen und auch angestrengt und angestrebt sind, zu Hause das umzusetzen. Aber es klappt ja nicht immer. Manchmal weniger, manchmal mehr. Und hier gibt Paulus ein paar praktische Tipps für seine Gemeinde von damals, wie sie ihren Umgang miteinander gestalten können. Privat, als Ehe, als Familie, Umgang mit Kindern in der Gemeinde. Brüder, das sagen die älteren Übersetzungen, Brüder und Schwestern, sagt die Hoffnung für alle. Einige sagen, liebe Freunde, gemeint sind einfach Christen. Christen, die damals lebten, aber auch Christen, die heute leben. Wie können wir unser Zusammenleben gestalten? Wenn ich so die letzten 2 Jahre betrachte, und ich kenne niemand hier, wir haben es heute zum ersten Mal gesehen, wir haben ein bisschen korrespondiert davor, dann kann ich hier neutral reden, weil ich weiß nicht, wer welche Lasten oder Nichtlasten aus dieser Corona-Zeit mitgehabt habt. Aber da sind schon Fehler gefallen. Fast in jeder Gemeinschaft. Da ging es manchmal brutal zu und heftig zu. Und da wurde beleidigt, verletzt. Da wurde manchmal unbedacht, was war der gesagt. Und da wurden auch tiefe Wunden hinterlassen. Zumindest kenne ich das so aus meiner Gemeinde. Ich gehöre zu Horb, zu einer freien evangelischen Gemeinde. Und da müssen wir bis heute aufarbeiten. Wir versuchen, wir sind auf einem guten Weg. Aber manchmal kommen immer noch so ein paar Stiche raus, wo wir merken, das ist noch nicht alles verheilt. Und das, was ich vielleicht vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren gesagt habe, das blieb wie eine Wunde im Herzen des anderen. Und vielleicht geht es hier dem einen, dem anderen genauso. Das ist, glaube ich, in keiner Gemeinschaft ausgeblieben. Aber nicht nur Corona, auch andere Fälle. Ja, wenn man so lange zusammenlebt in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde, dann entstehen Verletzungen, dann entstehen Wunden, dann gehen Menschen, weil sie missverstanden wurden oder Missverständliches gesagt haben, das dann Wunden hinterlassen hat. Ich möchte diese 10 Verse mit einem Wort zusammenfassen. Das ist ja auch ein-, zweimal je nach Übersetzung vorgekommen. Und das Wort heißt Achte. Achte. Erstens, achte auf deinen Mitbruder, Mitschwester. Damit fängt der Text an. Der Blick auf meinen Nächsten ist unheimlich wichtig in einer Gemeinschaft. Also ich bin so ein Typ, ich liebe es, über andere herzuziehen. Die Schwäche so ein bisschen hochzuheben und zu betonen. Meine Frau ist da mir oft eine ganz große Ermahnung und auch Hilfe. Ich weiß, wir saßen mal so als Kollegen bei uns im Wohnzimmer und da haben wir uns ausgetauscht und da war ich an der Reihe dran. Und ich kam gerade aus einer Sitzung aus der Schweiz und da gab es damals eine Kollegin und die hatte eine ganz, ganz seltene und seltsame Gewohnheit, die sie aus der Kindheit mitgebracht hat. Die hat etwas getan, was nur Babys tun. Und mehr sage ich nicht. Und ich habe das so schön beschrieben in der Gemeinschaft. War lustig für mich. Und plötzlich sagt meine Frau: Schatz, wie würde es dir gehen, wenn jemand das von dir erzählen würde? Auch in deiner Abwesenheit. Und das saß. Wie würde es dir gehen, wenn jemand deine Kuriositäten und deine Seltenheiten einfach so preisgeben würde in der Gemeinschaft? Du bist gar nicht dabei. Der Tipp oder der Vorschlag, den Paulus hier als erstes gibt, er sagt, achte auf deinen Bruder und auf deine Schwester. Und wenn jemand bei einem Fall erwischt wird, also ich gehe davon aus, dass er hier von Menschen spricht, die eigentlich Christen sind, die eigentlich sich angestrengt haben und anstrengen und versuchen, Gott treu zu dienen. Aber die irgendwann stolpern. Und die Frage ist nicht, ob sie stolpern, sondern die Frage ist, wann sie stolpern. In jeder Gemeinschaft gibt es Menschen, die stark sind im Glauben, und Menschen, die schwach sind im Glauben. Also es geht hier nicht um Menschen, die jetzt von Gott nichts wissen wollen, sondern und einfach nur, ja, Gott ins, ich sag's mal so plump, ins Gesicht spucken und sagen, ja, ihr Christen dort. Nein, das sind deine Mitchristen und Christinnen, Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche, die versuchen. Aber mit diesen Versuchen gelingen sie nicht. Und ich möchte sagen, dieses Starksein, er spricht ja davon später, dass er sagt, und du, der du stark bist, oder ihr, die ihr stark seid, ertragt diese Menschen. Dieses Starksein ist ja nicht statisch. Also, linke Seite stark, rechte Seite von mir aus, von euch aus gesehen ist schwach. Oder umgekehrt. Die erste Reihe ist stark, die zweite Reihe schwach und so weiter. Nein. Sondern das Starksein betrifft uns alle genauso wie das Schwachsein. Wir alle sind in der Gefahr zu stolpern. Oder wie ein Freund von mir immer sagt, in jedem von uns steckt ein David und eine Bathseba. Oder ein Mörder. Für Gott ist das kein Problem. Gott kommt damit klar. Kommen wir damit klar. Und wenn man so diese Social Medias anschaut, da wird ja so viel rumgehackt. Da wird so viel geschimpft. Da wird so viel Schlechtes und Falsches über Menschen, die gestolpert sind, weitergegeben. Mit so einem Genuss. Aber auch in der Gemeinschaft, manchmal fromm getüncht. Ja, wir haben eine Gebetsgemeinschaft. Brüder, wir müssen beten für den Bruder. Habt ihr schon gehört? Und wisst ihr schon? Und die Schwester, ja, aber so, ja, die war doch so gut und so stark und so schön dabei. Und da fangen wir an, fromm getüncht, überdeckt, Menschen zu verurteilen. Und Paulus sagt, achte diesen Bruder und diese Schwester als jemand, den Gott lieb hat. Und wenn ich das tue, wenn ich meine Geschwister, die heute gestolpert sind, achte, dann ehre ich Gott damit. Im Wissen, dass es mich morgen treffen könnte. Das ist der erste Rat des Paulus. Der zweite Rat des Paulus, er sagt, achte auf dich selber. Ja. Sehe zuerst mal deinen Bruder, vergib ihm. Im wahrsten Sinne des Wortes, vergib ihm. Und vielleicht muss der heute der eine oder andere zum Bruder hingehen und sagen, du, ich habe da Groll gegen dich. Vergib. Aber das Zweite, was wichtig ist, ist, wir müssen auf uns selber achten. Und er sagt hier ganz klar, dass das Problem ganz oft ist, dass wir uns selber nicht im wahren Licht sehen. Mir ist das aufgefallen, gestern zum ersten Mal, dass wir immer ein Hilfsmittel brauchen, um uns selber zu sehen. Es gibt zwei Körperteile, die ich nie sehen kann an mir. Das ist mein Gesicht und mein Rücken. Da brauche ich Hilfsmittel. Ich brauche einen Spiegel. Egal wie ich mich drehe, ich kann meine Nase nicht sehen. Oder meine Augen. Und Gott hat uns ein wunderbares Hilfsmittel gesehen, um uns selber zu sehen. Das ist seine Bibel. Sein Wort. Petrus war so ein Typ. Da gab es diesen Moment, wo dann Jesus zu ihnen kam, zu den Jüngern, waren einige dabei, wissen nicht genau wie viele. Und dann sagte Jesus, ja, ihr werdet alle mal stolpern. Oh, nee, Peter, Jesus. Also die da, ja, die da. Und dieser da und die da. Die ja, aber ich doch nicht. Also ich mache sowas nicht. Also Jesus, wie kannst du sowas denken? Und wir wissen alle, wie es geändert hat. Um stark zu sein, brauchen wir diesen Spiegel Gottes. Wir brauchen immer wieder neu dieses Gegenüber, um zu wissen, wie es uns geht. Um zu wissen, wo wir stehen. Hochmut, kennen wir das Sprichwort, Hochmut kommt von dem Fall. Und wie oft habe ich erlebt, dass ich im Moment, wo ich mich über jemanden gestellt habe und wo ich sagte, ja, also die da, also sowas kann mir nicht passieren, dass ich dann gestolpert bin. Vielleicht nicht im gleichen Fall, aber im ähnlichen Fall. Also erstes, achte auf deinen Mitbruder. Gott hat uns zusammengestellt und jeder von uns hat ein Päckle im Leben mitzuschleppen. Und es ist so wichtig, dass wir Geduld üben, um den Nächsten zu schätzen und zu achten, auch wenn er komisch ist, auch wenn sie seltsam ist, auch wenn sie manchmal Sachen macht, die so seltsam sind. Aber zweitens müssen wir wirklich sehr, sehr aufmerksam sein und vorsichtig sein, uns selber vor Gott zu prüfen. Wo stehe ich? laufe ich noch den Weg, den ich laufen muss? Und manchmal ist es so, dass wir langsam anfangen abzuweichen, dass wir gar nicht merken, wie wir abweichen. Am Ende ist es weit weg. Sondern wir müssen ständig prüfen, wie wir vor Gott stehen. Und dazu ist Bibellesen und Gemeinschaft mit anderen Christen unheimlich wichtig. Dass wir uns messen am Wort Gottes, dass wir merken, bin ich noch auf dem Weg, den Gott mir vorgeschrieben hat. Und drittens, also erstens, acht auf den Mitmenschen, zweitens, acht auf dich selber und drittens, acht auf Gott. Acht auf Gott. Er sagt hier, Gott kannst du nicht betrügen. Von Menschen können wir uns toll stellen. Ja, als die Guten, Schönen, Fleißigen. In der Gemeinde können wir uns toll benehmen. Aber Gott können wir nichts vorspielen. Gott können wir nicht etwas erzählen, was er nicht weiß. Und trotzdem versuchen wir es dauernd. Wir versuchen, besser zu sein, als wir sind. Und er sagt dir, das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Irrt euch nicht. Gott lässt ihn nicht spotten. Was du siehst, das wirst du auch ernten. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder neu uns Gott vor Augen führen. Er ist das Maß der Dinge. Er ist der Maßstab, der uns führt und leitet. Und ich merke heute in vielen Gemeinschaften und Gemeinden oder auch privat, dass Menschen einfach oft sich von Sagen, von verschiedenen Lehren lenken lassen und nur noch ganz wenig Gottes Wort kennen. Und Gottes Wort erforschen. Das sind so meine drei Ratschläge, die ich hier aus diesem Wort rausnehme. Achte. Achte auf den Mitmenschen. Achte auf dich. Und achte auf Gott. Wir beten noch. Ja, Herr Jesus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du unser Spiegel bist, der uns zeigt, wer wir sind, aber der uns auch zeigt, wie wir besser werden können, wie wir dir näher kommen können, wie wir dich besser kennenlernen können und wie wir auch im Umgang miteinander wirklich so leben können, dass du Freude daran hast, Herr. Ich bitte dich für diese Gemeinschaft hier, die ich nicht kenne, die aber du kennst. Du kennst jeden Einzelnen, jede Frau, jeden Mann, jedes Kind, jeden Jugendlichen, du weißt, was uns beschäftigt. Und du möchtest uns helfen, so zu leben, dass du daran Freude hast. Hilf uns dabei. Amen.
Ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, du, Herr, aber siehst das Herz an. Und Herr, du kennst unser Herz und du weißt, wofür es schlägt, Herr. Und wir können vor dir nicht anders als nur ehrlich sein, Herr. Und auch, wie wir es vorher gesungen haben, auch auf die Knie zu gehen und dich anzubeten, dich zu loben und zu preisen, dass du uns gnädig bist, dass du uns Sündern gnädig bist und dass du uns helfen möchtest, auf den Weg zu kommen, Herr. Dann bitten wir dich, dass du uns wieder neu begegnest in deinem Wort. Danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir drin lesen können und möchten dich auch bitten, dass du uns immer wieder veränderst zum Guten. Und Herr, danke, dass wir auch erfahren haben, gerade, dass wir auch mehr aufeinander achten, Herr, und nicht übereinander reden, sondern miteinander und auch miteinander beten, Herr. Dann möchte ich dich auch bitten, dass du das auch uns umsetzen lässt in unserer Gemeinschaft, aber auch in unseren Familien, auch in unseren Gruppen und Kreisen, dass wir aufeinander achtet, Herr. Und danke, dass wir einander helfen dürfen und in den guten, aber auch in den schweren Zeiten, dass wir sie miteinander tragen dürfen, Herr. So bringen wir dir auch die Lage in der Ukraine. Wir dürfen dafür beten, weil wir hier in Freiheit sind, Herr. Wir bitten dich, dass du dort doch ein Ende schaffst, dass die Menschen doch wieder Frieden haben können, Herr. Wir bitten dich aber auch für die Feinde, für das Regime, dass sie doch Einsicht gewinnen, Herr. Und du kannst auch diese Menschen verändern, Herr, weil du größer bist, Herr. Wir beten dafür. Wir beten dir auch für unser Land. Schenk du unseren Politikern Weisheit und lass uns nicht über sie herziehen, sondern lass uns für sie beten, für sie eintreten, auch die, wo dich nicht kennen, Herr. Und wir bitten dich auch für unser persönliches Leben, auch unsere Nöte, die wir haben. Du siehst auch die Not, die uns getroffen hat, die Geschwister im Krankenhaus, Herr, die nicht wissen, wie es Diagnose ausgeht, Herr. Wir befehlen sie dir an und bitten dich darum, Herr. Wir bitten dich auch für alle Trauernden in dieser Zeit, dass du ihnen nahe bist, dass du sie stärkst und tröstest, Herr, dass sie auch die Gewissheit der Auferstehung haben dürfen durch dich, Herr Jesus. Und deswegen dürfen uns die alle anbefehlen, auch in diese kommende Woche, Herr, segne du auch die Arbeit der KIB jetzt in der Ukraine, die der Nachfolger jetzt weiterführt, Herr. Wir bitten dich aber auch für die Gebetsarbeit, auch den Männergebetsbund weltweit, aber auch in unserem Land, dass auch Männer für dich, vor dich kommen und für dich eintreten und für andere beten, Herr. Und alles, was wir jetzt nicht ausgesprochen haben, möchten wir an die Worte legen, die du uns gelehrt hast.